Während ich selbst langsam aber sicher auf mein zweites Wochenbett zusteuere, hat Lea Borgmann genau das zu ihrem Beruf, ihrer Berufung gemacht. In ihrem ersten Wochenbett blieb nämlich vor allem das Gefühl hängen, dass man vorher wirklich von nix eine Ahnung hat. Also startete ich sofort mit der Frage, was für sie retrospektiv das Wochenbett eigentlich bedeutet. Und auch meine kleine eigene Umfrage in der Mami-Bubble, in der ich mich so aufhalte, ergab ganz ähnliche Antworten. Magisch, ja, und liebevoll, stolz, glücklich, aber auch überwältigend, verstrahlt, schmerzhaft, blutig, überfordernd, unwissend und surreal. Oder sogar langweilig. Und die allermeisten berichteten rückblickend, dass sie sich wenig oder sogar zu wenig Zeit dafür nahmen. Dass die Männer zwar zu Hause, aber eigentlich zu kurz zu Hause blieben. Was lernen wir daraus? Darüber muss mehr gesprochen werden. Aus so vielerlei Gründen. Einer ist natürlich Aufklärung. Was passiert da alles? Wofür ist das alles gut? Was ist normal und auch okay? Was muss passieren? Was kann passieren? Wie darf sich das anfühlen und was braucht nicht nur das Baby, sondern eben auch die Mami? Und was sollte auch der Papa dazu unbedingt wissen? Lea und ihr Partner hatten das Glück oder Pech zugleich, dass sie eine Woche vor dem großen Lockdown im April 2020 ihren Sohn bekamen. Glück, weil sie sich hatten, Pech, weil sie nur sich hatten. Da war zwar nicht viel mit dem unerwünschten Besuch, aber es war auch eben nicht viel mit dem erwünschten Besuch, mit Austausch und Co. Von da an hatten beide ein Jahr Elternzeit. Ja, beide. Das führt natürlich nicht nur dazu, dass beide alles mitbekommen und miteinander teilten, sondern womöglich auch, dass sie aufeinander hockten, oder? Auf jeden Fall entsprang die Idee zu The Weeks in dieser Zeit. Produkte für das Wochenbett. Kennen alle Mütter, müssen alle Mütter durch. Von The Weeks aber in schön, in aufklärend, in informativ. Was das genau beinhaltet, erfahrt ihr jetzt. Und auch, wie die Gleichberechtigung und das 50-50-Modell bei Lea zu Hause aussieht, welche Vorteile das für sie hat und um welchen Struggle auch sie nicht umhinkommt. Viel Spaß mit The Mumpany und Lea Borgmann von The Weeks. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Lea, wir sprechen heute über ein Thema, das ich mir heute Morgen nochmal genauer zu Gemüte geführt habe. Ich habe es dir schon erzählt. Und zwar geht es um das Wochenbett und die Phase, die Zeit im Wochenbett.
Genau.
Und ich habe damals und seitdem verstärkt wieder Tagebuch geführt und habe mir das heute Morgen mal durchgelesen und war auf der einen Seite viel emotionaler, als ich dachte. Sowohl damals als auch heute beim Durchlesen. Als auch in der Erfahrung des Wochenbetts viel intensiver. Also ich habe das gar nicht mehr so abgespeichert. Und das finde ich spannend, dass man Sachen so rückblickend relativiert oder ganz anders in Erinnerung behält. Wie würdest du für dich Wochenbett definieren? Was ist das?
Mhm. Ja, ich finde, das ist irgendwie, ich glaube, dass so allgemein zu definieren, ist super schwer. Ich glaube, das ist eine extrem individuelle Erfahrung, die aus meinen Gesprächen mit Freundinnen, aber auch mit Kundinnen von uns irgendwie ja wirklich alles sein kann, von 2 Tage bis 2 Monate. Ich finde trotzdem, dass man so ein bisschen sagen kann, es ist einfach die Zeit nach der Geburt. Man hat ein Kind geboren, auch egal wie, egal auf welchem Wege. Und danach gibt es eine Phase, in der man sich erholt von der Geburt und dieses Kind kennenlernt und sich in dieser neuen Rolle kennenlernt, versucht zu heilen, versucht auf die Beine zu kommen, im wahrsten Sinne häufig. Und genau, wie lang das ist, da gibt es ja viele Ideen drüber, wie lang das sein sollte, ob es jetzt ist, bis der Wochenfluss vorbei ist oder ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist vielleicht so ganz allgemein die Zeit nach der Geburt.
Ich habe genau das vorhin mal gegoogelt, so ganz platt. Und selbst da bestimmt 10 verschiedene Definitionen gefunden. Also die einen sagen, das sind die Tage nach der Geburt, die nächsten sagen, es sind 40 Tage, die nächsten sagen, es sind 9 Wochen, also wirklich von bis. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja quasi eine Aussage mit dem Wissen, schon einmal ein Wochenbett erlebt zu haben. Du bist Mama seit April 2020. Jeder weiß sofort, okay, das hat irgendwie mit Corona zu tun, das ist echt. Das heißt, das war, glaube ich, eine Woche nach Lockdown.
Ziemlich genau, ja.
Hast du dein Kind bekommen?
Ja.
Das ist ja nochmal eine ganz andere Situation als, ich sag mal, ich habe im Juli 2019 mein Kind bekommen. Mein Wochenbett war verbunden mit viel Besuch zum Beispiel. Rückblickend würde ich sagen, mit zu viel Besuch. In dem Moment habe ich mir die Grenze da nicht gezogen. Ich vermute jetzt einfach mal, bei dir war das ganz anders, was Vor- und sicherlich auch Nachteile hat, weil der Austausch in dieser besonderen Phase vielleicht ein ganz anderer war und man vielleicht hier und da mehr Austausch gebraucht hätte? Oder wie hast du es empfunden?
Ja, also ich habe natürlich keinen Vergleich. Ich weiß halt nicht, wie es gewesen wäre, viel Besuch zu haben. Ich habe es schon als eine sehr isolierte Zeit empfunden und man kann das jetzt positiv als Babyblase framen und sagen, wir waren halt zu dritt zu Hause und haben gekuschelt. Das haben wir auch.
Immerhin zu dritt, also der Papa war
der
auf jeden
Papa
Fall zu
war
Hause.
Da, genau, der hatte ein ganzes Jahr Elternzeit, also der war wirklich sehr am Start. Das war total toll. Ich glaube, sonst wäre das eine wirklich otherworldly Erfahrung geworden, was es so schon war, aber genau, wir waren zu dritt. Ich hatte sogar das Glück, eine Nachsorgehebamme zu haben, aber auch das stelle ich mir vor, oder weiß ich teilweise auch, wäre anders gewesen. Also die war da vollständig maskiert, in irgendwie 10 Schutzhüllen gekleidet und sie war wirklich da, hat das gemacht, was sie machen muss, mich untersucht, das Kind untersucht.
Ja.
Wir hatten so eine Neugeborenen-Gelbsuchtsituation, immer so, wie gelb ist es und wieder weg.
Ja.
Weil sie einfach sich, das war für sie auch ganz starre Vorgabe und ich finde, sie hat das toll gelöst, aber sie war wirklich, sie hatte quasi die Ansage, so kurz wie möglich sich in den Räumlichkeiten der Wochenbettmütter aufzuhalten.
Ja.
Und das war natürlich schon krass, weil sie, wir haben jetzt nicht so gechillt, ne?
sondern mal
irgendwie über irgendwas in Ruhe geredet.
Ja.
Das gab es nicht, genau. Und Besuch gab es gar nicht. Also meine Eltern haben mein Kind das erste Mal gesehen, da war es 3,5 Monate alt.
Ach, krass.
Genau, das war natürlich, ja, er ist Anfang April geboren.
Ja.
Das war tatsächlich, ich glaube, ja, eine Woche kommt ganz gut hin.
Ja.
Nachdem dieser erste ja auch sehr harte Lockdown begonnen hat, ist ja jetzt auch alles anders. Ne? Aber damals war noch diese große, wir wissen alle gar nicht, was es ist. Und für uns, wir waren tatsächlich die ganze Zeit immer so ein bisschen okay mit allem, weil wir waren so, zum Glück konnte der Papa wenigstens bei der Geburt dabei sein. Zumindest zum Schluss. Und das war irgendwie gut.
Ja.
Darum, das hat uns so durchs Wochenbett getragen, so ein bisschen, dass das überhaupt ging, weil das war natürlich vorher eine große Angst, so, dass es nicht geht. Ja.
Das heißt, darüber hast du dir schon Gedanken gemacht? Wie wird das sozusagen im Krankenhaus mit der Geburt und mit der Anwesenheit des Vaters sein? Kann ich total verstehen.
Ja.
Hast du dir auch Gedanken über das Wochenbett selbst gemacht?
Null.
Also wenn du jetzt so die Definition im Rückblick retrospektiv erklärst, hättest du das auch vorher schon sagen können?
Nee, ich hätte... Gar nicht. Also ich wusste, es gibt sowas, ich wusste so ein paar Facts, ich bin irgendwie so ein Faktentyp, ich bin ja Gesundheitswissenschaftlerin, ich habe natürlich irgendwie medizinisch ungefähr gewusst, was mich, oder nee, vielleicht nicht mal das, ich wusste, es gibt einen Wochenfluss, man braucht dafür irgendwie Sachen, ich wusste, man will vielleicht stillen, das war bei mir noch gar nicht so klar, ob ich das überhaupt will, ich habe es dann gemacht, mein Kind kam irgendwie so knapp 3 Wochen vor Termin und darum hatte ich mir diese Stillfrage noch gar nicht zu Ende gestellt, dann war das Kind da und dann habe ich das gemacht, aber auch darüber habe ich mir null Gedanken gemacht, ich war irgendwie so, okay, dann lege ich das an und ich habe ja eine Hebamme, die zeigt mir dann, wie das geht und und dann liegen wir da und lernen das Kind kennen, ich habe mich irgendwie vorher häufig gefragt, was mache ich dann eigentlich die ganze Zeit? Also ich bin irgendwie so ein Mensch, der immer viele Dinge zu tun hat und irgendwie 10 Projekte gleichzeitig. Ich war irgendwie so, mal gucken. Hoffentlich wird es nicht so langweilig. Das weiß ich, habe ich mich vorher gefragt. Aber ich habe mich, ich habe mich viel mit der Geburt beschäftigt. Punkt. Ja, so.
Kann ich so nachvollziehen.
Ja.
Diese Frage, was macht man dann, habe ich mir auch gestellt. Und ich weiß noch genau die Situation mit Freundinnen, die dann sagten, ja, wann ist es soweit? Ich sagte dann, wann es soweit war und dachte auch so, was mache ich denn eigentlich im Krankenhaus? Also, soll ich mir ein Buch mitnehmen oder so? Und die hatten alle schon Kinder und meinten so, man gafft einfach sein Kind an, den ganzen Tag. Und der Tag ist dann schwupps auch um. Und genau so war es. Also, ich weiß nicht, wo die Zeiten blieben. Und in meinen Notizen heute Morgen habe ich auch nochmal gelesen, das hatte ich irgendwie stehen. Ich wollte heute einfach mal chillen und nichts machen, aber irgendwie ist immer irgendwas. Man ist auch ständig beschäftigt mit Kind will schlafen, Kind schläft nicht, Kind will nicht abgelegt werden, Kind will was trinken, aber klappt nicht oder keine Ahnung. Also irgendwas ist tatsächlich immer und ich muss auch sagen, rückblickend, mein Wochenbett war jetzt nicht so romantisch und wir liegen im Federbett und machen den ganzen Tag gar nichts, sondern irgendwie war es viel kürzer als gedacht und viel actionreicher als notwendig. Und ich steuere jetzt ja so ein bisschen auf das Wochenbett Nummer 2 zu und will eigentlich aus diesen Fehlern lernen. Hab aber jetzt ein zweites Kind oder ein erstes Kind. Also es wird interessant und du bist jetzt natürlich auch hier, weil du so ein bisschen mehr über dieses Thema Wochenbett sprechen möchtest, weil einfach viel zu wenig drüber gesprochen wird.
Ja.
Woran liegt das?
Ich glaube, es ist schon immer noch schambehaftet. Ich meine, es hat, also das Wochenbett aus mit Fokus auf die, also oder anders gesagt, ich glaube, wir sprechen ja schon viel über... Wir haben dann ein Kind.
Ja. So,
und dann hat man das und dann muss das gestillt werden oder auch nicht, irgendwie ernährt. Und da wird schon ja viel drüber gesprochen, viel auch über die sehr positiven Seiten, nicht so viel darüber, wie krass das auch ist. Aber warum der Fokus auf die Mütter fehlt, wirklich in einem Ausmaß, dass ich Wahnsinn finde, wenn man sich überlegt, was das ist, diese Zeit nach der Geburt, wie krass das eigentlich ist. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es auch da wieder um Körperflüssigkeiten geht, über die keiner reden will. Also ich glaube, diese die Tatsache, dass wir heute so nice und offen über Perioden sprechen können, das ist ja auch nicht so seit irgendwie 30 Jahren, sondern ich finde, das haben die, haben ja auch viele tolle Brands mit auf den Weg gebracht, ne? Da irgendwie Lanzen gebrochen für Frauen und gesagt, wir reden da jetzt drüber und das ist halt so und wir bluten und ich glaube, das könnte man fürs Wochenbett schon auch nochmal machen, dass es einfach auch eine körperliche Extremsituation ist und man eben nicht nur einen Wochenfluss hat und Blut verliert und andere Flüssigkeiten, sondern dass sich dieser ganze Körper zurückbildet und versucht irgendwie klarzukommen, nachdem diese Schwangerschaft, die sich über fast 10 Monate aufgebaut hat, ja zack, vorbei ist.
Ja.
Also das ist schon auch eine Wahnsinnsleistung, finde ich. Und dass das so wenig besprochen wird und so in den Hintergrund tritt, ob dieses Wunders Kind, ich verstehe das total, ich will den Babys auch gar nicht ihre Show stehlen, aber ich finde es schon wichtig, da mehr drüber zu sprechen. Aber Und ich glaube, am Ende ist es geht halt um Frauen und Frauengesundheit und das ist ja sowieso jetzt nicht so ein beliebtes Fancy-Thema, wo so viel drüber gesprochen wird.
Ja, das ändert ihr aber mit euren Produkten, weil die sind nämlich fancy und irgendwie auch sexy. Das finde ich ganz wichtig, auch bei dem Thema, dass das nicht nur so in Plastik einzeln verpackt und wie von, weiß ich, aus der Apotheke von vor 30 Jahren aussieht oder vor 50 Jahren, sondern halt auch ein bisschen schön, sag ich mal, weil man hat diese Produkte ja einfach die ersten Wochen zu Hause stehen. Die stehen da im Badezimmer und jeder, der kommt oder in das Badezimmer geht, sieht diese Produkte auch. Also es muss ja auch fürs Auge ein bisschen was sein, wo man sagt, damit beschäftige ich mich auch irgendwie gerne und bin nicht jedes Mal, wenn ich auf der Toilette war, konfrontiert damit, dass ich da so hässliche, unschöne Sachen benutzen muss. Ich habe, man sagt glaube ich, Hausfrauenumfrage in der Werbung, nochmal getätigt heute Morgen auch in meiner Bubble mit meinen Mädels, die alle schon Kinder haben und habe sie gefragt, welches Adjektiv sie mit ihrem eigenen Wochenbett verbinden würden, wie lange das Wochenbett war und ob sie es wieder so machen würden. Und die Adjektive waren wirklich von bis, also von langweilig, über intensiv, faszinierend, überwältigend, voller Stolz, beängstigend, schmerzvoll. War wirklich alles dabei und die Zeitangaben waren sehr unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen sehr kurz. Also von ein paar Tagen über 2 Wochen war, glaube ich, so mit das Maximum. Vielleicht 3, 4 Wochen, aber man musste auf jeden Fall schon mal raus, um irgendwelche Sachen zu besorgen, weil vielleicht sonst auch keiner um die Ecke war, der helfen konnte. Mhm. Und die meisten haben gesagt, nee, würde ich eigentlich nicht nochmal so machen. War dein Wochenbett sozusagen der Startschuss für all das, was du jetzt machst, schon innerhalb des Wochenbetts oder hast du dir das danach erst alles überlegt, dass es das braucht?
Mhm. Also ich habe vorher immer schon viel über Frauengesundheit nachgedacht. Ich habe dazu auch gearbeitet.
Ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was du vorher gemacht hast.
Ich war, also ich habe viele Sachen schon gemacht in meinem Leben. Ich habe irgendwann mal Kommunikationswissenschaften studiert. Ich war mal so im Medienbereich und dann habe ich aber nochmal so eine 180-Grad-Wendung gemacht und Public Health studiert, bin Gesundheitswissenschaftlerin und habe die letzten 5 Jahre am Robert-Koch-Institut verbracht und da vor allen Dingen zum Thema Frauen- und Elterngesundheit gearbeitet.
Ah ja,
und,
also war schon das so ein bisschen dein Steckenpferd?
Genau, Richtung. Mich interessieren Frauen, mich interessiert deren Gesundheit und irgendwie jetzt nicht so, ich bin keine Ärztin, nicht im medizinischen Sinne, aber so im, wie können wir darüber reden und Awareness schaffen und dadurch auch irgendwie so ein bisschen Self-Care und wie kann ich mich besser um mich kümmern und ich glaube, dass es, oder mein Weg ist, immer viel darüber zu sprechen.
Ja.
Mir tut das gut und ich glaube, das tut vielen Frauen gut, hoffe das zumindest. Also ich war irgendwie in diesem, sag ich mal, grob Thema Frauengesundheit sowieso so ein bisschen beheimatet und habe tatsächlich das, was ich vorhin schon erwähnt habe, diese Perioden, diesen spannenden Weg wirklich interessiert verfolgt, wie diese ganzen Marken so nach und nach kamen und irgendwie Periode versucht haben, cool zu machen oder zumindest gesellschaftsfähig, was ich finde auch wirklich gut funktioniert hat oder zumindest tolle erste Schritte sind. Und das habe ich irgendwie immer so beobachtet. Und dann kam mein Wochenbett und ich war schon in der Vorbereitung, die bei mir jetzt nicht so intensiv war, außer dass ich mir Wochenbetteinlagen gekauft habe, war ich irgendwie schon so, okay, was ist das? Also was muss ich hier für Produkte kaufen? Ich muss irgendwie im untersten Regal der Apotheke wühlen und kaufe dann was, was aussieht, als hätte ich mir irgendwie Verbandszeug gekauft oder Windeln, also so. Und dann lag ich im Wochenbett und war irgendwie so, bekam dann natürlich auch, so wie das ja ist, wir kennen alle die Algorithmen, ich bekam so Werbung von Brands und irgendwie war immer alles so, jetzt hast du ein Kind und es ist so toll und
der magische Glückwunsch, Zeit.
Magic, genau. Ja. Und ich lag da und war irgendwie so, ich finde es irgendwie nicht so magic.
Ja.
Ich habe mich natürlich super gefreut, dass alle waren gesund, Kind gesund. Ich liebe meinen Sohn über alles und trotzdem lag ich da und dachte, ey, was ist das? Was ist hier los? Und wieso hat mir das vorher keiner gesagt? Und genau. Und so kam das so ein bisschen, dass ich dann dachte, kann man da nicht was machen? Also warum kann man keine schönen Produkte kaufen und warum redet keiner drüber? Ja. Vielleicht, weil es nur Kackprodukte gibt, keine Ahnung. Ja. Aber das hat sich dann so entsponnen.
Hast du dich ausgetauscht? Also mit, ich weiß nicht, deiner eigenen Mutter, Freundinnen, die schon Kinder haben, mit deinem Mann, mit der Hebamme?
Vorher gar nicht. Mhm. Also auch meine Hebamme hat das irgendwie nicht so krass thematisiert, finde ich. Es ging immer mal, es war so, willst du eigentlich stillen? Ja, würde ich machen. Das war ungefähr unser Wochenendgespräch. Ja. Und nee, vorher gar nicht. Und hinterher schon im Wochenbett selber, das ist mir aber auch erst hinterher aufgefallen, nicht, weil als ich mit The Weeks angefangen habe, habe ich von vielen Freundinnen die Rückmeldung bekommen, dass die irgendwie waren so, oh Lea, ich wusste gar nicht, dass es für dich so eine krasse Zeit war. Für mich war es auch so krass. Ich war so, warum hast du nicht, warum haben wir da nie drüber gesprochen? Genau, es gab relativ wenig Austausch, muss ich tatsächlich sagen. Und erst als ich dann mehr angefangen habe, über The Weeks zu sprechen und auch über mein eigenes Wochenbett, dann kamen die alle mit ihren Geschichten um die Ecken und waren so, ey, ich fand's auch so krass und oder bei mir war es so, ich fand's auch so schön und das ist ja auch so, also auch toll zu hören, finde ich, ne, dass es auch Frauen gibt, die einfach das Wochenbett wirklich genießen und es richtig, richtig toll finden, aber auch das hatte ich nicht so viel gehört. Ja.
Und denen es nicht gut geht und die es nicht genießen, die vielleicht sogar auch in einer, nachgeburtliche Depressionen rutschen, die erlebt man ja auch nicht draußen auf der Straße.
Genau.
Also man sieht ja wahnsinnig viele Mütter mit Kindern, erst recht, wenn man selber ein Kind hat, aber die sind halt alle schon so über diesen ersten kleinen Hügel zumindest hinweg. Es gehen ja noch deutlich mehr Berge, die man zu erklimmen hat, aber dieser erste. Ja. Man sieht wenig Mütter oder Eltern mit so ganz frisch geschlüpften. Und das hat eben den Grund, dass sie sich einmausern oder eben auch nicht so richtig zeigen, weil sie auch noch nicht bereit sind, weil sie auch körperlich vielleicht noch gar nicht fit genug sind, um wirklich rauszugehen und lange spazieren zu machen.
Genau, ja.
Ja. Jetzt ist The Weeks ja nicht nur alleine Mission mit Produkten, sondern eben drum auch, ja, ich würde mal sagen, es geht um Mindset und es geht um die Stärkung des Mutter-Mindsets in dieser Phase. Und das finde ich so besonders schön an euren Produkten oder an eurem Label. Mhm. Erzähl doch mal, was sozusagen außer der typischen Wochenbettbinde noch im Angebot ist. Die Informationsflut, die man einfach mit euch noch bekommt.
Genau, ich glaube, es sind so drei Sachen, würde ich sagen. Wir haben Produkte, wir haben eine Haltung, so nenne ich das irgendwie immer. Wir versuchen irgendwie so ein Gefühl zu vermitteln und das versucht sich quasi zu konzentrieren in unserem Claim, alles ist okay. Und wir haben Wissen. Wir versuchen viel, viel Wissen zu teilen. Und zwar nicht so gefärbtes, so muss es sein, Wissen, sondern tatsächlich, und da kommt natürlich mein Hintergrund als Wissenschaftlerin irgendwie durch, neutral zu informieren. Weil ich glaube, dass am Ende jede Mutter ganz genau weiß, was für sie und ihre Familie in dem Moment gut ist und was nicht. Aber es gibt halt für all diese Dinge, nicht nur im Wochenbett, aber finde ich schon sehr doll da, tausende Wege, wie man das machen kann.
Ja.
Und damit man aber als Frau entscheiden kann, was ist für mich und meine Familie der richtige Weg, glaube ich, bedarf es Informationen. Man muss einfach gut informiert sein und wissen, welche Wege es alle gibt. Und da hatte ich das Gefühl, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und da versuchen wir reinzugehen und wirklich viele Infos zu teilen. Auch über Themen, die nicht so viel besprochen werden. Also wir haben uns jetzt, es ist ja gerade Weltstillwoche und ich habe ganz bewusst entschieden, da keine Infos zuzumachen. Ich glaube, da machen ganz viele andere tolle Instagram-Accounts und Marken ganz, ganz tolle Sachen. Und wir konzentrieren uns zumindest jetzt gerade, also wir machen natürlich auch Sachen zum Thema Stillen, aber wir machen auch sehr viel nischigere Themen. Ja. Wir reden über den ersten Stuhlgang nach der Geburt. Ja. Wir reden über PartnerInnen im Wochenbett. Was machen die eigentlich oder ja. auch nicht?
Ja.
Wir reden über den ersten Sex nach der Geburt. Mhm. Das sind so Themen, die ich aus eigener Erfahrung, aber das wird uns auch wirklich von unseren FollowerInnen, von unseren KundInnen zurückgespielt, die Menschen wahnsinnig bewegen und beschäftigen. Aber es spricht halt keiner drüber.
Ja, genau. Ja. Wie war das jetzt praktisch, nachdem sozusagen nicht nur dein Sohn geboren wurde, sondern auch die Idee zu The Weeks? Warst du fest angestellt in einem Job, in den du eigentlich zurückkehren wolltest, oder warst du sowieso vogelfrei?
Ich war fest angestellt und dann in Elternzeit zusammen mit meinem Partner und wusste aber, ich gehe nicht zurück. Das war auch schon.
War dir klar?
Genau, das war klar. Ja. Das war völlig klar. Und ich wusste, ich habe das quasi schon im Wochenbett entschieden, dass ich das gerne machen möchte. So ein bisschen mit der Idee, das vielleicht in der Elternzeit zu starten, was wir dann ja auch gemacht haben. Das war so ein bisschen der Plan.
War der Wunsch zur Gründung schon vor der Geburt irgendwie existent oder kam das dann mit der Idee?
Ich habe immer schon gesagt, ich würde gerne mal was Eigenes machen. Ich habe festangestellt gearbeitet, viel auch freiberuflich. Und ich bin nicht so eine gute Arbeitnehmerin. Ich bin besser freiberuflich unterwegs. Und
was macht dich freiberuflich besser als angestellt?
Ich tue mich schwer mit so festen Arbeitszeiten. Ja. Ich arbeite wahnsinnig gerne von zu Hause.
Ja.
Und ich bin auch wirklich gerne meine eigene Chefin. Also ich mache gern, das ist natürlich im Freiberuflichen auch nicht immer der Fall. Man hat ja Auftraggeber, die einem Aufträge geben. Aber ich bin nicht so ein konsistenter Typ. Ich mache gerne neue Sachen, ich fange gerne was Neues an. Darum mag ich
Abwechslung.
Und darum wollte ich was Eigenes machen, wo ich eben auch selber entscheiden kann, jetzt habe ich Bock auf ein neues Thema. Ich möchte irgendwie auch selber was lernen und jetzt starte ich einfach das. Und das kann ich ja, gerade mit so einer Brand wie The Weeks, kann ich das machen, weil ich kann mir auch einfach neue Produkte ausdenken.
Ja, absolut.
Also immer wenn mir langweilig wird, ich bin nicht so der super tiefe Typ, sondern mehr so alles
breit gefächert und dafür. Und jetzt hast du auch schon vorhin gesagt, und das ist ja schon fast was Besonderes, dein Partner hat auch ein Jahr lang Elternzeit genommen. Das hört man ja leider sehr selten. Er hatte nun offensichtlich auch die Möglichkeit, das ist ja auch nicht immer gegeben vom Arbeitgeber. Der war auch fest angestellt, richtig?
Ach so, er war. Genau. Der ist selbstständig, genau. Und also trotzdem musste er sich natürlich das irgendwie.
Er hat sich die Freiheit genommen.
Genau, er hat sich die Freiheit genommen. Er musste natürlich immer mal was machen. Das geht natürlich gar nicht anders. Er hat trotzdem diese 12 Monate Elternzeit genommen und auch richtig durchgezogen, und ich eben auch.
Habt ihr so vorher so ein Gespräch gehabt, wo ihr so überlegt habt, wie machen wir es? Oder war er gleich so, ganz ehrlich, ich nehme jetzt 12 Monate, ich möchte dabei sein? Oder hattet ihr vielleicht sogar Pläne, die man jetzt letztes Jahr nicht durchziehen
konnte?
Wir
hatten natürlich Reisepläne, davon konnten wir nur einen Bruchteil umsetzen. Wir wollten schon viel unterwegs sein, das ging jetzt so nicht. Ich glaube, ein bisschen stattdessen haben wir gegründet, weil ich schon glaube, dass wenn wir viele Reisen gemacht hätten, das hätte wahrscheinlich alles so dann gar nicht geklappt. Und so konnten wir so ein bisschen diesen Winter-Lockdown nutzen. Ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben ihn genutzt um The Weeks auf die Beine zu bringen, weil er da auch mich mit unterstützt.
Klar, er war natürlich jetzt auch hautnah
so
vor allem
aus,
dabei. Ich meine, die meisten Väter sind schon sehr hautnah dabei, aber er war wirklich jeden Tag zu Hause oder mehr oder weniger zu Hause und hat das natürlich auch nochmal anders begleitet.
Total.
Das heißt, wenn du sagst Winter-Lockdown, dein Sohn ist geboren im April, das heißt, ein halbes Jahr habt ihr euch genommen, um erstmal einzugrooven als Familie. vielleicht auch schon im Kopf Pläne zu schmieden, aber begonnen habt ihr dann sozusagen Richtung Herbst, Winter.
Genau. Wir haben im Spätsommer, Herbst tatsächlich eine Reise gemacht, als die Zahlen gerade niedrig waren, bevor diese dritte Riesenwelle kam, sind wir schnell nach Italien gedüst und haben da irgendwie 1,5 Monate verbracht. Und in der Zeit hatten wir dann immer mal so abends mit Blick aufs Meer mal so ein bisschen Ruhe und die Gedanken schweifen zu lassen und haben da viel drüber gesprochen und haben da letztendlich die The Weeks-Idee konkretisiert und sind dann wiedergekommen, haben uns dann in diesem Lockdown irgendwie eingegroovt und versucht, eine Routine zu finden, sofern das mit einem halbjährigen Kind geht und haben dann angefangen, genau.
Das heißt, bis dahin alles 50-50 gleichberechtigt oder gab es Aufgabenverteilung, was das Kind angeht?
Ja, also wir versuchen es so gut es geht 50-50 zu machen. Ich finde auch, dass wir das gut hinkriegen. Ich habe gestillt ein halbes Jahr lang. Ja. Ich fand, dass das alle 50-50-Ambitionen bei uns zumindest völlig konterkariert, weil unser Kind sehr, sehr, sehr häufig gestillt werden wollte. Und so, wir haben auch abgepumpt und er konnte füttern. Also ich konnte auch mal Abende weggehen und so, aber es war wirklich in einem Ausmaß, dass das, es hat sehr viel Zeit eingenommen. Es nimmt es ja immer, aber bei uns war das schon schwierig. Aber wir haben versucht, uns gut aufzuteilen. Wir haben das dann tatsächlich, als wir dann mit The Weeks begonnen haben, noch viel mehr gemacht. Mhm. Da ging es dann wirklich los, so im Oktober, November würde ich sagen, dass wir, ich habe dann abgestillt und dann haben wir uns 2 Tage die Woche, hatte jeder das Kind.
Ja.
Und der oder die andere konnte arbeiten, konnte auch einfach, also es war dann nicht, du musst jetzt arbeiten und sonst nicht, sondern man konnte einfach sagen, ich arbeite heute nicht.
Ja, ich kümmere mich um mich.
Genau, oder ich treffe mich mal mit jemandem zum Spazierengehen, war es ja damals noch oder so. Genau.
Also es hört sich so an, als ob ihr auch schon damals sehr auf euch geachtet habt, einfach.
Wir haben es versucht, genau, so gut es ging, in diesem Corona-Wahnsinn. Also es ist, es war natürlich schwierig, aber wir haben es auf jeden Fall versucht, dass so gut es geht, da irgendwie eine Balance reinzukriegen von Arbeiten, dass es dem Kind gut geht, dass das auch genug Bespaßung hat und irgendwie, und ein bisschen Self-Care.
Es klingt für mich nach doppelter Herausforderung, ehrlich gesagt, weil ich glaube für viele, auch nicht für alle, aber für viele ist es ja eh schon eine Herausforderung, mit seinem Partner zusammenzuarbeiten. Da wäre meine Frage, ist es so, wie ihr euch das vorgestellt habt, funktioniert ihr gut? Mhm. Klammer auf, offensichtlich, Klammer zu. Aber man weiß ja nicht, was für Höhen und Tiefen man durchlebt hat. Und zweitens dann auch noch zu Zeiten von Corona, wo immer mal ein Lockdown ist, wo man den ganzen Tag aufeinander hängt vielleicht. Und einem der andere auch mal auf den Sack geht, einfach. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, was er dazu sagen würde. Jetzt muss er bestimmt lachen, wenn er das später im Podcast hört. Also für mich war das so, dass ich das Gefühl hatte, wir hatten so unsere Elternrollen und unsere Rolle als Paar. Und es gab die beiden GründerInnen, Lea und Alex, die irgendwie so ein bisschen, waren so ein bisschen andere Persönlichkeiten, die sich dann häufig abends getroffen haben, wenn das Kind schlief und dann angefangen haben zu arbeiten. Das haben wir natürlich am Anfang vor allen Dingen abends gemacht.
Ja.
Und ich fand das eigentlich ganz erfrischend, in dieser alle hängen aufeinander Zeit dann so ein bisschen rauszugehen aus diesem wir sind ein Paar und reden den ganzen Tag über unseren Sohn, rein in einen auch für uns beide in ein Business, in dem wir vorher so noch gar nicht unterwegs waren, Lieferanten finden, Marke aufbauen, Design, lalala. Und das war irgendwie spannend. Und ich glaube, dass uns das ehrlich gesagt so ein bisschen dadurch getragen hat, dass wir einfach dieses Thema hatten, wo wir lernen beide gerne neue Sachen, wo wir einfach richtig viel Neues gelernt haben. So.
Und hattet ihr vorher so ein Gespräch darüber, so, okay, riskieren wir das, dass wir vielleicht auch nicht funktionieren zusammen? Oder haben wir einfach ein inneres Vertrauen, dass wir gut klicken?
Also wir haben das nicht explizit besprochen tatsächlich, obwohl wir viele Sachen besprechen, aber da hatten wir nicht so ein Bedürfnis. Und es war, glaube ich, auch noch nicht so klar, und das ändert sich auch heute immer noch mal, wie viel wir zusammen machen. Also es war immer klar, es ist meine Idee und ich werde das so ein bisschen treiben, weil er eben auch viele andere Projekte hat. Und dann gibt es Phasen im Moment und die ganzen letzten Monate hängt er da sehr, sehr stark mit drin, aber wir sind ja gerade erst an den Start gegangen. Ja. Und wir werden gucken, wir sind uns da noch nicht ganz sicher, wie sich das entwickelt über die nächsten Monate, ob er sich wieder ein bisschen mehr rauszieht oder ob er voll weiter so, also wenn ich jetzt sage, voll mit einsteigt, ist das Quatsch, weil er ist gerade voll mit drin. Wir sind gerade 50-50. Aber wer weiß, wie sich das entwickelt.
Okay, das heißt, die Gründung war nicht daran gekoppelt, dass ihr es zusammen macht. Würdest du es auch alleine machen oder hättest du es auch alleine
gemacht? Ich würde es auch alleine machen, obwohl ich tatsächlich angewiesen war auf seine Expertise. Mhm. Er hat eben vorher schon gegründet. Also ich hätte mir das sicherlich auch, obwohl weiß ich nicht. Nee, ich brauchte schon auch seine Expertise und seine, ich schätze auch einfach seine Sicht wahnsinnig gerne. Wir sind total unterschiedlich.
Ja.
Und ich bin so ein Typ, ich mache gerne Sachen alleine, aber ich brauche immer einen Sparringspartner, mit dem ich das mal so pingpong kann. Eine Idee, ist das jetzt Quatsch, habe ich mich da verrannt oder ist das irgendwie ganz cool oder ist das cool, aber man muss es nochmal ein bisschen anders machen. Und da ist er einfach ein fantastischer Geschäfts- und Gesprächspartner, weil er sehr ehrlich ist und sehr starke Meinung hat und dann knallt es auch mal, aber es bleibt irgendwie, ohne dass wir das so explizit abgrenzen müssten, es bleibt aber irgendwie diese Arbeitsrolle.
Ja, verstehe.
Und das schwappt, finde ich, nicht so rüber.
War er denn bei dem Thema gleich on board? Oder also würdest du sagen, es ist ja eigentlich kein Männerthema? Oder würdest du sagen, doch, er ist Vater geworden, es ist auch mit sein Thema jetzt geworden? Also wie hat er sich da so identifizieren können? Oder hat er gesagt, oh nee, das ist jetzt nicht so meins, darüber zu sprechen?
Voll. Also das nicht, sondern ersteres, er ist da total dabei. Er findet, glaube ich, schon auch, dass Väter da noch deutlich mehr drüber wissen könnten, um auch noch mehr unterstützen zu können.
Die werden ja auch oft innerhalb der Beziehung rausgehalten, weil die Frauen auch lieber, sag ich mal, sich nicht von der Seite zeigen würden.
Genau, genau. Und genau, in die Richtung arbeiten wir auch gerade so ein bisschen mit The Weeks, dass wir auch versuchen, Väter mehr anzusprechen, weil wir wirklich beide glauben, dass
Aufklärung, das
total so wichtig ist.
Ja.
Weil die sind nun mal am nächsten dran in den meisten Fällen. Ne? Mhm. Natürlich nicht immer, aber in den meisten Fällen sind die einfach sehr, sehr, sehr nah dran und können super supporten. Und er war da sofort total am Start. Er hat schon meine Struggle gesehen und war selber auch so, als ich diese Binden bestellte. Man ist ja erstmal so ein bisschen auch beeindruckt, sag ich mal, von der schieren Größe dieser ersten Wochenbettbinden. Das sind ja einfach richtig krasse Oschis so. Und irgendwie und dann in dieser hässlichen Verpackung. Wir sind beide, haben irgendwie so ein, würde ich sagen, ästhetischen Anspruch an unser Leben und waren so, wow, okay, das ist wirklich krass hässlich. Und genau, darum war er sofort dabei und auch mit der ganzen Wissenskampagne dazu, oder Kampagne mit dem ganzen Wissensangebot, war er so, doch, ja, kann er sich gut vorstellen, dass das richtig sinnvoll ist. Ja.
Diese Ästhetik ist halt, das habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, ein Riesenfaktor. Man kann auch bei Instagram und auch auf eurer Website sofort sehen, das ist wirklich nicht nur liebevoll gemacht, sondern auch einfach hübsch gemacht, ohne auch zu mädchenhaft zu sein. Das ist nicht alles pink oder so. Das heißt, da vermute ich mal, sitzt eine Designerin, ein Designer mit dran oder macht ihr das alles selber?
Nee. Nein, wir haben eine Agentur, die das mit uns macht, genau. Also wir haben denen jetzt nicht einfach gesagt, macht mal ein Design, ne, sondern wir haben das sehr eng mit denen zusammen entwickelt. Das ist ein Designbüro aus Berlin, Männer und Müller heißen die, und die haben das mit uns zusammen in einem schnellen, sehr haarigen Prozess entwickelt, weil ich sehr viele Ideen hatte und die sagen immer so schön, man muss alles einmal gesehen haben, und darum wurden sehr viele Quatschideen umgesetzt.
Ja.
Und am Ende kam aber was dabei raus, wo ich sage, da bin ich, glaube ich, auch die nächsten 10 Jahre noch mit glücklich, weil es so zeitlos und schön geworden ist. Wir hatten zwischendurch Verpackungen im Bauhaus-Design und so, weil ich hatte da so Vision. Also das haben wir nicht, wir sind beide keine Designer und haben sofort gesagt, das ist für uns so ein essentielles Thema, das muss auf den Punkt sein, das können wir nicht selber machen, das geht nicht.
Das heißt, da muss man auch in Vollleistung treten und investieren irgendwo.
Genau.
Jetzt zum Produkt selber, wie seid ihr daran gegangen? Also du hast natürlich auch durch deine eigene Forschungstätigkeit wahrscheinlich andere Erfahrungen als jetzt ein kompletter Laie, der völlig branchenfremd ist. Dennoch, wie findet man Produzenten? Was muss man beachten? Was muss man auch vielleicht auf dem deutschen Markt erstmal abklären? Ich weiß nicht, keine Ahnung, muss das steril verpackt sein? Kann das auch einfach so verpackt sein? Es gibt ja so viele Vorgaben in Deutschland, die man bedenken muss. Wie seid ihr daran gegangen?
Ja, so wie du das gerade beschreibst, ich hatte wenig Ahnung, weil ich natürlich, klar, also ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund, aber eben ich habe weder mit Hygieneprodukten noch mit Textilien oder irgendwas vorher gemacht. Und wir haben dann so richtig Classic Google angeschmissen und losrecherchiert. Und genau, wir produzieren die ja nicht selbst, sondern lassen die herstellen und haben dann potenzielle Hersteller, Lieferanten gefunden nach Recherchen. Und mit denen sind wir ins Gespräch gegangen. Wir haben uns dann Samples schicken lassen. Wir haben mit denen viel gesprochen. Uns war es eben wichtig, das in Bio-Qualität herzustellen, also dass die Baumwolle biozertifiziert ist, weil diese Binden ja direkt an der Vulva aufliegen und nach einer Geburt gibt es ja immer eine Wunde in der Gebärmutter und ja, nach einer vaginalen Geburt ja auch häufig Geburtsverletzungen, also wirklich offene Wunden. Und die meisten herkömmlichen Binden, die man so in der Apotheke kriegt, sind nicht aus Biobaumwolle und die kann ja tatsächlich ziemlich fies belastet sein mit so Pestiziden und sowas. Und da habe ich irgendwie so, ich will auf jeden Fall, dass es Biobaumwolle ist. Und dann wird die Lieferantenanzahl ziemlich klein, wenn man Biobaumwolle haben will. Darum war die Auswahl gar nicht so groß und wir haben dann eben genau Samples gesichtet, getestet, soweit es ging. Ich war ja gerade nicht mehr schwanger.
Ich wollte gerade sagen, wie habt ihr es getestet?
Genau, wir haben mit Freunden gesprochen, wir haben es Freunden gegeben und wir haben natürlich auch, wir saßen halt zu Hause, haben die aufgeschnitten, auseinandergerupft und irgendwie mit Flüssigkeiten und Wasser und alles getestet und für uns einfach geguckt, was ist das Produkt, was uns am meisten zusagt. Und dafür haben wir uns dann entschieden.
Wie werden die entsorgt anschließend?
Die werden einfach im Müll entsorgt.
Okay.
Genau, das ist einfach nur Baumwolle. Mhm. Genau, ja.
Okay, dann haben wir Produkt und wir haben Design. Das sind ja schon mal die beiden wichtigsten Dinge.
Genau.
Fehlt natürlich Marketing. Einfach drauf los? Oder?
Genau, wir haben einen richtigen Kaltstart hingelegt. Also wir haben jetzt gar nicht vorher, es hätte ja auch eine Strategie sein können, zu sagen, wir bauen erstmal irgendwie eine Community auf, parallel zur Markenentwicklung. Das haben wir aber nicht gemacht, weil wir so schnell, also wir wollten schnell auf den Markt, weil wir sahen schon so in der Peripherie, dass andere dieses Thema auch aufgreifen und wir wollten jetzt nicht ein Jahr lang die Marke und das Design entwickeln. Und deswegen haben wir alle Kraft, die wir haben. Und da kommen wir wieder auf das, was wir vorhin schon hatten. Es war halt Lockdown und Kind ohne Betreuung.
Ja.
Also unsere zeitlichen Möglichkeiten waren auch einfach begrenzt. Und darum haben wir gesagt, okay, wir stecken alle Zeit und Energie, die wir haben, in die Entwicklung, also in die Organisation der Produkte, in die Designentwicklung, in die Konzeption dieser ganzen Wissenskomponente. Und da blieb einfach keine Zeit, um nebenbei noch eine Community aufzubauen, vor Launch sozusagen.
Ja,
und dann haben wir gesagt, wir versuchen das Produkt einfach so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen und dann starten wir mit dem Marketing. Dann ist natürlich so ein Launch Day immer so ein bisschen so ein richtiger Kaltstart, ne? Weil du bist so, oh, der Shop ist online. Keiner weiß es.
Ja.
Dann hängt man da am Launchtag und stößt mit sich selbst an. Das ist so war es und das ist auch voll okay, weil das war halt so, das war so ein bisschen kalkuliert. Ne?
Ja.
Also Freunde haben sich natürlich mit uns gefragt, aber es gab jetzt eben noch nicht diese Crowd, die irgendwie so anfing zu jubeln. Genau, und dann haben wir losgelegt und angefangen mit viel Instagram-Content. Das ist für uns ein extrem wichtiger Kanal, der auch super läuft.
Der ja auch vorbereitet sein will, ne? Also man macht ja nicht, ach, wir brauchen heute mal wieder einen Post und dann überlegt man sich was, sondern wenn man viel, also jeder sagt ja, viel posten hilft, um die Community aufzubauen. Also muss man auch eine Menge vorbereiten und auch in eurem Fall Wissen vorstrecken, sage ich mal, oder formulieren, texten und so weiter und so fort. Alles aus eurer Feder oder habt ihr das?
Nee, das ist alles im Moment noch self-made. Genau, das aus meiner Feder tatsächlich, also das mache ich alles alleine und natürlich spreche ich mit ExpertInnen an den Stellen, wo das angemessen und sinnvoll und wichtig ist und wo die Zeit da ist und wir machen ja auch immer mal Kooperationen, es läuft jetzt in den nächsten Wochen noch mehr an, mit anderen Accounts, mit Hebammen, mit Doulas und so weiter, aber genau, nein, das kommt alles aus meiner Feder und genau, da wurden Redaktionspläne geschrieben und Ideen runter gebrainstormt und vieles kommt aber auch mittlerweile, wir sind relativ schnell im ersten Monat von ungefähr 0 Followern auf ungefähr 1100 gesprungen.
Wow,
und das ist jetzt schon so eine Zahl, wo auch viel zurückkommt aus der Community. Ne? Es kommen Fragen, kommen Kommentare und das ist natürlich super, weil das sich dann ja auch selbst wieder Content generiert. Ne?
Über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt? Also Start war nach dem besagten Italienurlaub im Herbst ungefähr.
Genau.
Und dann hat es wie lange gedauert, bis ihr wirklich das erste Produkt, was ihr verkaufen konntet, in der Hand gehalten habt?
Also genau, im November, würde ich sagen, haben wir die ersten Recherchen gestartet und so richtig in die Markenentwicklung eingestiegen sind wir im Januar.
Ja.
Und dann hat es genau ein halbes Jahr gedauert.
Okay.
Mitte, Ende Juni waren die Binden in Berlin und die Verpackung auch.
Krass,
und
dann das konnten wir verkaufen. Schnell.
Ja, das war schnell, ja.
Und parallel Shop bauen, das habt ihr aber ausgelagert oder auch
alles
nicht?
Selber gemacht, genau. Ja. Mhm. Genau. Mein Partner ist UX-Designer.
Und okay, also, das ist praktisch.
Genau, es hilft sehr viel. Genau, er konnte das selber machen. Wir haben das auf Shopify aufgesetzt, aber eben sehr, sehr viel customized.
Ja.
Und das kann er.
Ja.
Das war natürlich mega. Also sonst wäre das auch nicht gegangen. Nee, das haben wir tatsächlich alles selber gemacht.
Aber Kind ist mittlerweile 1 und älter. Also auch wirklich ein aktives Kind. Das ist jetzt kein Baby mehr, was... Am Anfang schlafen sie ja so viel.
Ja, genau.
Bla bla. Auch nicht jedes Kind.
Nein.
Also es ist aktiv, es will bedüdelt werden. Da kommt natürlich irgendwann ein Thema Kita ins Spiel. Wie habt ihr die Kita-Situation gelöst?
Genau, wir hatten einen geplanten Umzug. Deswegen konnten wir ihn nicht mit Schlag 1 in Berlin in die Kita stecken.
Ja.
Sondern das ist jetzt im August erst passiert. Und das wurde natürlich dann immer tighter sozusagen, weil das Kind immer mehr machen wollte, verständlicherweise. Und wir haben das in Berlin so gelöst, dass wir in einen Coworking Space mit Kinderbetreuung gekommen sind für so ein paar Tage die Woche. Das war fantastisch. Eine ganz kleine Kindergruppe, wo unser Sohn also wirklich ein anderes Kind war, wenn wir den da wieder abgeholt haben, völlig ausgelastet und glücklich. Und wir konnten nebendran arbeiten. Wir konnten dann auch mal zu zweit, weil wir eben durch diese Aufteilung, die wir vorhin besprochen haben, konnten wir natürlich auch so gut arbeiten, aber halt zu zweit immer nur abends und nachts. Und das geht natürlich irgendwann an die Substanz.
Ja, total.
Und darum war das toll, dass wir dann durch diesen Coworking Space irgendwann die Möglichkeit hatten, auch mal vormittags oder nachmittags zu zweit konzentriert an Themen zu arbeiten, was nicht immer notwendig ist, weil wir eben sehr unterschiedliche Bereiche bedienen. Aber es gibt natürlich trotzdem Themen, die wir zusammen voranbringen müssen. Und das haben wir dann viel dort gemacht. Das war wirklich super, ja.
Für alle, die so Coworking Space nichts sagt, also ich habe mal mit Sandra Runge ein Interview geführt, 2, um genau zu sein. Ich habe jetzt leider nicht im Kopf, welches ist. In den, vielleicht Nummer 42 oder so ungefähr, keine Ahnung. Und die hat nämlich auch so einen Coworking Space in Berlin eröffnet, nicht nur eins. Und sowas ähnliches habt ihr auch in Anspruch genommen. Also man geht mit seinem Kind in einen Workspace, das müsste mittlerweile jeder kennen. Kind wird dann parallel betreut und wenn das ist, ist man eben ganz nah dran, weil es eigentlich der gleiche, nicht der gleiche Raum ist, aber das gleiche Gebäude, gleiche.
Genau, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber häufig sind die Räume wirklich direkt nebendran. Es ist schon so geregelt, dass man das Kind jetzt nicht, also man sitzt nicht und das Kind spielt quasi um den Schreibtisch herum, weil die Idee ist natürlich schon, dass man konzentriert arbeiten kann und das Kind betreut ist. Kennen wir alle, die Kinder haben, würde man da jetzt mittendrin sitzen, würde das Kind am Ende sowieso nur am eigenen Bein kleben. Vielleicht. Genau, darum war das Kind sehr nah dran, aber quasi trotzdem getrennt und betreut.
Ja, ja.
Genau. Wenn aber was war, konnten wir sofort da sein. Das war natürlich optimal.
Ja.
Er konnte da auch schlafen, es gab so einen Ruheraum. Das heißt, wenn er müde war, weil er hat nicht so einen, durch seine chaotischen Eltern irgendwie nicht so einen Mega-Rhythmus bisher. Und manchmal wurde er dann mitten in der Betreuung müde, dann schläft aber natürlich nicht bei fremden Menschen. Ne? Und dann konnte aber einer von uns rübergehen, sich mit ihm in den Ruheraum legen und von dort weiter arbeiten.
Herrlich.
Und das Kind konnte schlafen. Es war wirklich, es hat uns... es hat viele Aspekte an unserem Leben gerettet, würde ich sagen.
Ja, das glaube ich. Das ist so ein naheliegendes Konzept. Also klar, das kostet sicherlich auch was, aber wer kann, ich glaube, gute Investitionen.
Ne?
Gerade für Gründerinnen, Gründer, Selbstständige und so weiter. Würdest du sagen, dass ihr euch trotzdem in all dem Auszeiten für euch genommen habt? Also beispielsweise, wir arbeiten nur montags bis freitags. Am Wochenende ist wirklich frei, in Anführungsstrichen. Klar, man hat es im Kopf, man bespricht auch mal was am Sonntagmorgen am Frühstückstisch. Aber habt ihr solche Auszeiten genommen oder war das eigentlich 24/7, 7 Tage die Woche Thema?
Es war 24/7 Thema, gerade dadurch, dass ich den Instagram-Kanal alleine betreue, das ist halt immer präsent irgendwie.
Ja.
Wir haben da aber jetzt gerade drüber gesprochen, dass wir das ändern wollen, weil das zu sehr Überhand nimmt. Und wir natürlich jetzt aber auch dadurch, dass das unser Sohn jetzt in die Kita geht hoffentlich dann eben bald auch regelmäßiger. Und wir sind eben gerade mitten in der Eingewöhnung, aber das ist ja irgendwann dann auch durch. Und dass dann wir, also für uns, das wäre ja das erste Mal, dass wir quasi jeder von uns ungefähr 30 Stunden die Woche hat, wo beide gleichzeitig arbeiten können. Das Kind betreut ist. Das gab es ja die ganze Gründungsphase noch gar nicht. Und wir hoffen so ein bisschen, dass die Zeit vielleicht reicht, um das Gros wegzuarbeiten für The Weeks und wir dann wirklich nachmittags zumindest wir werden es so machen, dass immer einer von uns beiden holt das Kind ab an zwei Tagen und an den anderen beiden Tagen der andere und den fünften Tag machen wir irgendwie zu dritt.
Ach cool.
Und dass man dann
wirklich, wollt das beibehalten.
Ja, genau. Mhm. Und dass man dann wirklich den Nachmittag, den man mit unserem Sohn verbringt, also wenn man ihn abholt, in dem Moment wirklich das Handy auch nicht am Start ist, sondern man dann sich wirklich mit ihm beschäftigen kann. Und es sind dann ja nur zwei Nachmittage die Woche. Ja. Es ist auch wirklich wenig Zeit. Und dass es auch am Wochenende runterfährt.
Ja. Genau. Auf die 30 Stunden kam es jetzt wahrscheinlich durch die Berechnung 6 Stunden Kita und das mal 5, ne?
Genau, ja.
Das klingt, also ich überlege die ganze Zeit, ob ich schon mal einen solchen Fall hier interviewen durfte. Das klingt für mich nach der absoluten Traumvorstellung, dass man zusammen was mit seinem Partner gründet. Gut, das ist nicht jedermanns Sache. Ich rede jetzt von meiner Traumvorstellung. Und es funktioniert. Man sich das 50-50 aufteilt und auch noch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur 30 Stunden reichen, um das Ganze aufzubauen und man tatsächlich den Nachmittag als Eltern hat und das Aufwachsen und Großwerden des Kindes mitbekommt. Das ist richtig geil. Also ich wünsche es euch von ganzem Herzen.
Ja, danke. Ich hoffe es wirklich auch, dass es aufgeht. Und ich bin insofern zuversichtlich, als dass ich eben glaube, dass wir es ja ohne diese 30-Stunden-Betreuung die letzten Monate zumindest hingekriegt haben. Obwohl wir merken, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du nochmal in der Elternzeit gründen? Ich weiß gar nicht, das ist Typsache, finde ich.
Ja.
Und ich finde jetzt nicht, also ich, oder mir ist es, glaube ich, das, darum muss ich das gerade nochmal sagen, dass es, ich finde jetzt nicht, dass man irgendwie, dass irgendeine Frau oder Elternpaar denken sollte, ach, diese Zeit bietet sich irgendwie dafür an. Ich finde, das bietet sich nicht dafür an.
Das macht schon den nächsten Druck auch irgendwie.
Ja,
ne?
Genau. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt die Betreuung unseres Sohnes so easy fanden, dass wir irgendwie dachten, uns ist so langweilig, dass wir nochmal was gründen.
Ja.
Sondern wir haben das nur gemacht, weil es zumindest ein Zeitraum mit wenig anderen beruflichen Tasks war.
Ja.
Wir haben es trotzdem beide, da haben wir uns jetzt auch, weil er ja auch wusste, dass ich heute hier bei dir bin, in den letzten Tagen nochmal drüber unterhalten, dass wir beide nochmal gesagt haben, nee, empfehlen kann man das wirklich nicht.
Ah ja, interessant.
Weil wir haben es gemacht und es war gut, wir sind super froh, dass wir es gemacht haben, weil ich glaube, wir hätten es so zwischen freien Aufträgen, andere Projekte und so weiter, wir hätten den Raum nicht gehabt zu gründen. Vor allen Dingen im Kopf den Space nicht gehabt, aber es ist trotzdem ein sehr anstrengendes Unterfangen und ich will das nicht glorifizieren,
ja,
weißt du, was
richtig.
Ich meine, also dass das irgendwie nicht so ein Nutz dieses Jahr Elternzeit, das ist die beste Zeit, um zu gründen. Ich finde, das kann für viele Eltern auch überhaupt gar nicht die beste Zeit sein, um zu gründen, weil man hat ja auch wirklich viele andere Aufgaben und alles ist so neu, gerade beim ersten Kind.
Ja. Das finde ich auch echt nochmal ein wichtiger Nachtrag deinerseits. Es ist auch nicht einfach. Es ist einfach nicht einfach.
Genau. So sieht's aus. Ne?
Also es hat bei euch offensichtlich gut geklappt, um das Ganze auf die Bahn zu kriegen.
Genau.
Aber ihr seid ja auch insofern ein Risiko eingegangen, dass ihr beide kein festes, planbares Einkommen hattet zum Beispiel. Also du hast gesagt, dass dein Mann oder der Papa des Kleinen auf jeden Fall immer nebenbei auch gearbeitet hat und seine Projekte auch irgendwie abgearbeitet hat. Das hat euch sicherlich ja auch finanziell irgendwie geholfen. Aber man muss da ja auch ein gewisses Risiko gehen, plus ihr habt Investitionen. Man muss auch bereit sein, das Ganze, also so sehr daran zu glauben, dass man dann denkt, okay, irgendwann gibt es den Break-Even-Point und dann geht's los.
Ja, genau. Also genau, er hat tatsächlich in dem Jahr Elternzeit nicht gearbeitet, aber dann jetzt, das ist ja schon, jetzt ist das Kind ja ein Jahr und 4 Monate, in der letzten Zeit wieder mehr.
Ja.
Es ist ein wahnsinniges Risiko. Also wir sind komplett frei von Fremdinvestments. Das ist alles, würde jetzt auf fancy Deutsch Bootstrap sagen, es ist alles unser eigenes Geld, weil wir da so doll dran glauben, beide, dass das funktioniert und dass das sinnvolle Produkte sind und gute Wissenskampagnen, die Frauen gut erreichen, aber die Garantie haben wir natürlich nicht, ne? Und das genau, das schwingt natürlich immer mit im Hintergrund. Ne? Ja. Also das ist irgendwie auch eine Art von Stress, die
klar
irgendwie mit dabei ist, die wir natürlich kalkuliert haben und mit der wir auch beide gut umgehen können. Aber ich finde, auch das ist Typsache.
Total.
Und, genau, ja.
Also, habt ihr euch da so Grenzen aufgesetzt, dass ihr gesagt habt, okay, wir gehen all in bis x-tausend und wenn wir es bis dahin nicht schaffen, dann müssen wir uns was Neues überlegen? Oder habt ihr solche Grenzen, kennt ihr solche Grenzen nicht?
Nee, wir haben keine festen Zahlengrenzen, wo wir gesagt haben, wenn, dann.
Ja.
Sondern wir haben so ein paar Milestones, wenn wir so und so viel, weil wir jetzt ja gerade erst gestartet haben, wenn wir so und so viele Produkte verkauft haben, dann reden wir mal übers Weiter, mal gucken, wie lange das dauert. Geht das schneller als gedacht? Ist das vielleicht alles viel langsamer als gedacht? So Stand heute würde ich sagen, es läuft alles ein bisschen besser an als gedacht. Aber das wussten wir natürlich nicht. Darum sagen wir jetzt, wo wir sagen können, okay, es ist ganz gut dafür, dass wir jetzt gerade erst auf den Markt gekommen sind. Jetzt können wir mal überlegen, wie es weitergeht. Also wir machen das wirklich situativ und gucken, wie es sich entwickelt.
Wenn du von auf den Markt gekommen sprichst, dann ist es ja, geht es ja eigentlich bisher komplett über euren Online-Shop,
genau,
richtig?
Ja.
Wollt ihr auch in den Einzelhandel?
Das ist bisher nicht geplant.
Okay.
Wir haben darüber nachgedacht. Wir haben bei so ein paar MitbewerberInnen gesehen, dass die immer mal im Einzelhandel landen und auch wieder rausfliegen, weil das, glaube ich, ein ziemlich hartes Business ist. Gerade Drogerie.
Ja.
Da einen Regalplatz zu kriegen, ist an ziemlich viele Dinge gekoppelt mit Vorortwerbung, Aufstellern, die alle mitgekauft werden müssen und so weiter. Und wir wissen auch noch nicht so genau, ob das für unsere Marke so das richtige Outlet ist. Weil wir ja eben diese ganze Haltung, dieses Wissen mit vermitteln wollen.
Ja.
Und wir, das verläuft sich, glaube ich, so ein bisschen in so einem Drogerieregal.
Ja.
Das heißt nicht, dass wir das ausschließen, überhaupt nicht. Aber für jetzt gerade ist es noch nicht, überhaupt nicht relevant.
Du hattest vorhin gesagt, dass du dann auch so in der Peripherie mitbekommen hast, dass andere größere und auch kleinere Mitbewerber auch so ein bisschen diese Wochenbett-Thematik aufgreifen. Ist das etwas, also wie bist du gestrickt? Ist das etwas, was dich anspornt oder wo du sagst, geil, wir haben die gleiche Mission, die Plattform für diese Themen muss eh größer werden, super, wenn da mehr mit dran ziehen? Oder hat man dann so ein bisschen diesen Igel im Nacken, den Hasen, der einen immer so, wir müssen schneller sein, wir müssen schneller sein, wir müssen schneller sein, wir müssen schneller sein.
Ja, also bei mir ist es richtig krass tagesformabhängig.
Ja.
Ich habe Tage, wo ich denke, ey geil, wir sind einfach auf dem richtigen Thema. Es ist so cool, dass sich so viele dafür interessieren gerade. Das ist irgendwie sowohl aus sozusagen, ich sag mal, Business-Sicht, wir haben da irgendwie was Gutes ausgegraben, als auch aus, wie soll ich sagen, Frauen, feministischer Perspektive, wie cool, dass dieses Thema irgendwie präsenter wird, dass dann feiere ich das richtig ab und denke, wir sind hier alle voll auf der richtigen Spur.
Ja.
An anderen Tagen denke ich, oh Gott, überall kommt es her,
ja,
was mache ich jetzt? Wir müssen schneller sein, wir brauchen mehr Produkte. Und dann kriege ich richtig, manchmal geht mir richtig der Arsch auf
den Reis,
also voll. Und dann schaffe ich es aber bisher immer wieder und ich finde sowieso dieses ganze Gründen, mein Partner ist ein bisschen entspannter als ich und der sagt, ach mal Lea, es ist einfach, es ist vor allen Dingen ein Mindfuck. Du ruhig bleiben, weitermachen.
Ja.
Einfach weitermachen. Wir machen hier gute Sachen und das wird die richtigen Leute erreichen.
Ja.
Es dauert einfach nur ein bisschen und alle anderen können ja auch ihre Sachen machen, aber das sind ja ganz andere Sachen.
Ja.
Ne? Nur weil es die gleichen Produkte sind, ist es ja nicht die gleiche Kundinenschaft unbedingt. Ne? Und ich muss mir an solchen Tagen immer sagen, es gibt auch 400 verschiedene Shampoos im Regal und
richtig,
die haben auch alle Käuferinnen. Und das sage ich mir dann immer und dann bin ich wieder gut. Aber klar, es gibt Tage, wo das mich extrem stresst, weil ich aber auch so ein Typ bin. Ich bin schnell super euphorisch und auch schnell so, okay, da bringt noch jemand was raus, ich glaube, wir hören auf. Dann manchmal so, dann denke ich, ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf. Und dann, genau, dann denke ich ans Shampoo-Regal und denke, das ist gut.
Wenn du das letzten anderthalb Jahre Revue passieren lässt, was war so der größte Struggle, die größte Herausforderung für deine persönliche Balance zwischen Baby und Business?
Tatsächlich nicht gut, also oder das schlechte Gewissen abzulegen, sagen wir es mal so, mich nicht genug um mein Kind zu kümmern. Also nicht, dass ich es vernachlässige oder so, aber dass ich ständig das Gefühl habe, ich könnte mehr machen, ich müsste die ganze Zeit ihm pädagogisch wertvolle Angebote machen, cool mit ihm kochen, mit ihm heftige Ausflüge machen, was wir auch alles versuchen, aber ich empfinde schon, obwohl ich ja wirklich das Gegenteil versuche zu vermitteln, auch mit The Weeks, diesen Druck, fancy erster Geburtstagsparty auszurichten, was wir nicht gemacht haben, weil es war gerade der 10. Lockdown in Effekt 2 Tage vor seinem Geburtstag und es durfte sowieso niemand kommen und wir haben keine Wild One Party geschmissen für uns drei.
Ja.
Aber es gab in mir diesen Anspruch, das zu tun, auch für uns drei, obwohl er eins wurde und das wahrscheinlich gar nicht registriert hätte. Und das merke ich schon, das setzt mich wirklich unter Druck, dass ich irgendwie das Gefühl habe, mehr machen zu müssen, obwohl ich, wenn ich an guten Tagen das evaluiere, gar nicht glaube, dass es ihm damit, also ich glaube, es geht ihm gut und alles ist wunderbar, aber ja, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, ne? Dieses von außen, dieses gesellschaftliche, immer noch ein bisschen mehr, noch einen fancieren Kuchen backen, noch irgendwie, das empfinde ich schon. Und ich glaube, gerade als Mutter, ich glaube, dass dieser Druck auf die Mütter einfach noch viel mehr ausgeübt wird als auf Väter. Das finde ich schon sehr struggleig, obwohl man eben sich damit so viel beschäftigt, ne? Und das ja auch irgendwie in unserer Marke Teil dessen ist, da drüber zu stehen und zu sagen, ich mache das so, wie das für mich gut ist und das ist dann auch wirklich alles okay, erwischt es mich auch immer wieder.
Jetzt hast du gesagt, der Druck von außen. Kannst du von außen noch ein bisschen konkretisieren? Also sind das Bilder, Meinungen von Unbekannten, sag ich mal, die dich erreichen über Zeitung, Instagram, Internet oder auch aus dem näheren Umfeld?
Es ist vor allen Dingen, würde ich sagen, das große Internet, was, finde ich, Bilder, für mich Bilder aufruft, die ich so nicht erreichen oder leisten kann. Genau, aus meinem nahen und erweiterten Umfeld gar nicht. Also da habe ich eher das Gefühl, dass da super viel Support kommt und ganz viel Verständnis für diese Idee zu gründen in der Elternzeit und auch Verständnis für das, was das bedeutet, ne? Und dass eben einige Dinge auch dann nicht so fancy ausfallen, wie sie vielleicht ausgefallen wären, ja. Hätte man nicht noch ein kleines Unternehmen nebendran, was irgendwie auch ja wie ein Baby ist, so ein bisschen.
Ja, eben. Lea, vielen Dank für deine Zeit. Ich liebe diese Story, ich liebe das Produkt selbst. Ich habe es ja heute schon selber in der Hand gehabt, also es ist wirklich sehr jetzt fast gesagt anziehend, aber das trifft es falsche Formulierung vielleicht, aber also auf jeden Fall ästhetisch, die Haptik stimmt, die Informationen stimmen. Ich finde, es ist einfach on point. Es gab es so noch nicht. Das finde ich auch total cool. Also klar, du, was du gerade sagtest, es gibt auch das 41. Shampoo im Regal und dann man kann sagen, gibt es schon, aber so gibt es das tatsächlich noch nicht. Dann finde ich die Story geil, dass ihr euch wirklich 50-50 aufteilt und das Ganze zu zweit hochzieht gerade. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich werde dich weiter verfolgen. Ich werde berichten, wie mein zweites Wochenbett sich anfühlt, ob es andere Neuigkeiten gibt und ob ich Fragen habe oder Anregungen vielleicht auch.
Unbedingt, ja, all das.
Und vielleicht sagst du noch einmal für alle, die es jetzt interessiert hat, wo man euch findet, wo man euch bekommt und ja, that's it.
Genau. Genau, bei uns im Shop. Wir haben eine kleine Shop-Website, www.theweeks.de. Da findet ihr alle Produkte und so Binden. Wir haben ja noch so ein paar kleine Side-Products. Genau, die findet ihr da und ihr könnt uns folgen auf Instagram. Ihr findet uns unter dem Handle theweeks_maternity. Und da bekommt ihr auch auf der Website auch, aber vor allen Dingen bei Insta, alle Infos rund ums Wochenbett direkt in euren Feed gespielt.
Cool. Vielen, vielen Dank und ja, bis ganz bald.
Danke.
So, und wenn ihr genau wie ich vor eurem ersten, zweiten, dritten oder x-ten Wochenbett steht, dann schaut doch auf jeden Fall mal auf www.theweeks.de oder auf Instagram unter theweeks_maternity vorbei und vor allem sprecht offen mit euren Freundinnen und Freunden über das Thema, die schon Erfahrungen gemacht haben. Also, wenn ihr wollt. Macht aber auf jeden Fall nur das, was euch gut tut. Bis dahin, eure Nora.